SRF 2 Kultur.
Text zum Thema die Eroberung des Alters am Mikrofon Angelika Schett. Europa wächst an Jahren, aber nicht an Köpfen, schreibt der Soziologe Peter Gross in seinem Buch Wir werden älter. Vielen Dank, aber wozu? Die Frage stellt sich wirklich angesichts düsterer demografischer Szenarien. Eine Gesellschaft voller Greise scheint zu drohen, die im Gegenzug immer weniger Kinder auf dieser Welt willkommen heißen kann. Dazu gesellt sich die Rede von einer Rentnerschwemme oder von der überalterten Gesellschaft, und so fragt man sich doch, was uns der medizinische Fortschritt gebracht hat. Die Frage, Peter Gross, die Sie im Titel Ihres Buches stellen, wir werden älter, aber wozu, bekommt eine echte Dringlichkeit. Warum schaffen wir es denn nicht, diese Zunahme an Lebensjahren als Errungenschaft zu feiern oder sogar als zivilisatorischen Fortschritt?
Meines Erachtens stehen bei dieser ganzen Diskussion die materiellen Fragen zu stark im Vordergrund. Dabei müssten diese 30 gewonnenen Jahre, vielleicht in den letzten zwei Jahrhunderten, müssten doch auch zu denken geben, was denn neben der materiellen Absicherung im Alter diese neue Phase, weltgeschichtlich ganz neue Phase, gab es nie in der bisherigen Geschichte, dass so viele Leute so gut alt werden konnten, was diese für einen Sinn, für eine Bedeutung hat, für die Person, die älter wird, für die Gesellschaft, die mit dieser älter werdenden Gesellschaft umgehen muss, und auch für die Geschichte selber. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Wir werden sicher noch drauf kommen.
Ganz bestimmt. Sie, Peter Gross, waren ja viele Jahre Soziologieprofessor an der Hochschule St. Gallen und seit einigen Jahren sind Sie emeritiert. Sie wissen, was der sogenannte Ruhestand bedeutet. Hat er Sie beruhigt?
Nein, würde ich nicht sagen, aber ich kann wohl sagen, dass ich diesen neuen Lebensabschnittspartner, wie die Soziologen sagen, das Alter, doch sehr ambivalent erlebt habe. Nicht nur als ein großes Problem mit einer Sinnlehre, mit einem gewissen Vakuum, diesen neu sich auftuenden Lebensabschnitt, sondern ich habe auch viele zauberhafte und herzige Erlebnisse gehabt beim Älterwerden, bis hin zum Schlechthören, Schlechtsehen und so fort. Wir lachen gewaltig in unserer kleinen Gesellschaft, in der wir uns manchmal treffen, auch manchmal etwas boshaft sagen, wir machen wieder ein Lazaretttreffen. Haben Sie noch in Erinnerung, was Papst Franziskus in seinem ersten großen Interview zur Kirche gesagt hat? Da hat er gesagt, die Kirche ist das Feldlazarett nach der Schlacht. Man könnte das jetzt abwandeln und sagen, und da ist viel verborgen dann an Deutungen, dass das Alter gewissermaßen das Lazarett nach der Erwerbsschlacht ist.
Es gibt ja nun im Gegenzug, nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, Peter Gross, so euphorische Zuschreibungen. Da spricht man von Silver Ages, Best Ages, Golden Age und so weiter. Und das kann ja eigentlich die Lösung nicht sein. Und vor allen Dingen, das ist ja alles sehr verbrämt.
Ja, also im Vorgängerbuch zu diesem Buch mit dem Titel Glücksfall Alter wurden wir, Frau Faghetti und ich, die dieses Buch gemacht haben, schon ein bisschen der Verharmlosung des Alterns geziehen. Im neuen Buch habe ich versucht, diese andere Seite, die Traurigkeit, die Melancholie, der Zweifel, manchmal eine gewisse Trübseligkeit über dieses Älterwerden, über das unerbittliche Verfallen, nicht wahr, der eigenen Person, mir ein bisschen andere Gedanken zu machen. Und ich musste notgedrungen die Frage stellen natürlich, was hat denn dieses Schwächerwerden in einer Gesellschaft, die sich als Kraftmaschine aufspielt und die alles, was schwach ist, verneint und ausschließt, was hat denn dieses Älterwerden, dieses massenhafte Älterwerden für einen gesellschaftlichen Sinn?
Und welchen hat es?
Es eröffnet sich mit diesem Älterwerden zum ersten Mal in der Geschichte, das ist meine Vermutung, ein Zeitfenster, das die Gelegenheit gibt, mit dem bisherigen Leben in einer längeren Phase des Absteigens, des Vergehens, irgendwie ins Reine zu kommen. Man hatte in einer Zeit, wo der Spruch galt, das Leben wird zur Unzeit beendet, Krieg, Pest und Cholera, ist man gewissermaßen aufgestiegen, an einer Wand auf einen hohen Berg und nachher abgestürzt. Es gab keinen Abstieg. Um es noch in einem anderen Bild zu sagen, eben habe ich von einem Unglück mit einem Riesenrad in Argentinien gelesen. Da gingen die Schaukel hoch und zu oberst leert eine Schaukel aus und die Passagiere fallen ins Leere. Das Leben im Mittelalter war schon ein bisschen so, dass die Schaukel hochging und dann in der Mitte des Lebens, in der Mitte der Kraft, die man hatte, stürzte man ab und hatte keine Zeit mehr. Und das ist jetzt das Neue, die Bedeutung und der Sinn dieser Phase. Keine Zeit, das Leben, das man geführt hat, zu kommentieren und zu bilanzieren.
Sie sprechen ja davon, dass wir zwar diese Zeit jetzt haben, im europäischen Raum zum Beispiel, nicht überall auf der Welt, aber dass über dieser Zeit geradezu eine Sinnfinsternis liege.
Ja, das ist ein harter Ausdruck mit der Sinnfinsternis. Aber bei allen Tagungen und Diskussionen, die ich mitmache, sehe ich mit einem gewissen Erstaunen, dass nicht nur an Wirtschaftshochschulen, sondern ganz allgemein auch in der Politik, die Diskussion über die AHV, die IV, in Deutschland die Diskussion über die Renten, ob sie sicher sind oder nicht, alle Sinnfragen übertönt. Dabei ist es ganz wesentlich, dass auch eine Art immaterielle Vorsorge zum Zug kommt, eine Art immaterielle Assekuranz, eine Antwort auf die Frage, wozu bin ich noch da? Wenn man diese Antwort findet, dann lebt sich jedes Wie viel leichter. Nietzsche hat einmal gesagt, wer um das Warum weiß, der erträgt jedes Wie. Das ist auch ein bisschen überspitzt, aber führt in die richtige Richtung.
Nur solange wir in einer so robusten, kräftig sich gebenden Gesellschaft leben, die immer nach Wachstum drängt oder wie Sie im Buch schreiben, ein Vorwärtsmarsch, die Wege nur so pflastert, ist es ja nicht einfach, dann diesen Sinn für sich im Alter zu erringen.
Gut, wir müssen hier unterscheiden zwischen einem persönlichen, individuellen Sinn, einem gesellschaftlichen Sinn und dem schwierigsten Thema, wo ich auch nur Vermutungen anstellen kann in meinem Buch, der epochale oder zivilisationsspezifische Sinn des Alterns. Was den individuellen Sinn betrifft, das erlebe ich auch in meinen Freundschaften und in meinen Verwandtschaften. Da ist eben die Möglichkeit gegeben, das Leben nach dem Aufstieg gewissermaßen beim Abstieg irgendwie in Ordnung zu bringen, mit sich selber ins Reine zu kommen, eine Bilanz zu ziehen, sich selber versuchen zu erzählen, die Beziehungen zu ordnen, die man hatte, mit Kindern, mit denen man vielleicht Probleme hatte, in einer ganz neuen Art und Weise versuchen, mit ihnen auszukommen. Und der gesellschaftliche Sinn beruht darin, dass wir verpflichtet sind, aufgrund dessen, was wir von der Gesellschaft erhalten haben, auch dieses lange Leben, etwas in dieser letzten Phase den anderen, die noch nicht das Alter erreicht haben, zurückzugeben. Das kann materiell sein, aber auch immateriell. Und der epochale Sinn, das ist nun eine ganz heikle Frage. Sie sehen, ich geniere mich ein bisschen, diese Vermutungen hier anzustellen. Aber ich glaube, dass die Industrialisierung, also die glänzende Expansion und das glänzende Schauspiel der westlichen Zivilisation darauf ruht, dass unter einer extremen Anstrengung ihrer Akteure, dieser ungeheure Wohlstand in einer Multioptionsgesellschaft geschaffen werden konnte. Jetzt sehen wir doch allerortens Zeichen der Ermüdung, Burnout, viel zu viel Druck, viel Krankheit, viel Depression, Suizide etc. Das heißt, unsere moderne Gesellschaft hat aufgrund dieses ungemeinen Vorwärtsdranges in den letzten Jahrhunderten so etwas wie einen Ermüdungsbruch erlitten. Und jetzt erhält diese etwas ermüdete Gesellschaft, die nicht mehr so recht traut, ob man das mysteriöse Endziel einer Gemeinschaft aller Bürger auf dieser Welt erreichen, erhält gewissermaßen Zuwachs durch eine neue und wachsende Klientel von älteren Leuten, die auch bis zu einem gewissen Grad diese Ermüdung erleben und durchleben und die Schwachheit als Mittel gegen das zu starke Auftrumpfen in unserer Gesellschaft verwenden können.
Sie schreiben im Buch, Peter Gross, dass die Langlebigkeitsgesellschaft, wie Sie die unsere jetzt nennen, dass die auch ermöglicht, den anderen an der Ruhe, an der Schwäche, an dem Innehalten der alten Menschen ja auch ein wenig zu partizipieren, die als Modell zu nehmen, ja geradezu auch die als eine gewisse Beruhigung anzuschauen, mit Blick auf das eigene noch so vorwärts getrieben sein, geradezu ein Korrektiv.
So sehe ich das und ich würde gerne dem noch hinzufügen, dass dieser ungemeine Druck, der auf der modernen Gesellschaft ja lastet, dieses Vorwärtsmarsch, alle unsere Kurse, Seminare, Weiterbildungen sind ja alles eigentlich Gefäße, um diese Schnelligkeit, diese Schleunigkeit, die Flexibilität, die Abrufbereitheit zu erhöhen und nicht um sie zu dämpfen und zu erniedrigen, dass dieses Vorwärtsmarsch vorderhand ja auch weltweit an Boden gewinnt. Und die Frage ist dann für mich, inwiefern gerade in den nicht-europäischen Kulturen auch für dieses Vorwärtsmarsch eine Produktion von Menschen notwendig ist, die eben, wenn man sie genau anschaut, auch bis zu einem gewissen Grad mörderisch ist, weil auf jeder Lebensstufe sehr viele Menschen hinwegsterben. Aber es braucht diesen Verschleiß an Waren, es braucht diesen Verschleiß an Menschen, um dieses Vorwärts zu erreichen. Und wir in Europa sind jetzt gewissermaßen die Weltmarktführer einer Entwicklung, die versucht oder die mit den neuen Akteuren, den älteren Menschen, eine andere Phase der Beruhigung und der Mäßigung eventuell einleitet.
Es müssten einfach Kräfte da sein, die das überhaupt als Chance wahrnehmen und anerkennen.
Gut, ich rede ja viel auch mit Ökonomen über diese Fragen. Und was mich nicht nur erstaunt, sondern häufig erbittert, dass zum Beispiel Körperwachstum bei den Europäern gefeiert wird, in den letzten 100 Jahren 11 Zentimeter gewachsen. Dass gefeiert wird, dass Deutschland oder ich nehme jetzt mal das Land Baden-Württemberg innerhalb von 50 Jahren von 6 auf 11 Millionen zugelegt hat, also numerisch, dass aber nirgendwo eine Feier stattfindet über das ungemeine Wachstum an Lebenserwartung. Ich persönlich schaue das Wachstum der Lebenserwartung als die größte zivilisatorische Errungenschaft an und sehe das keineswegs als ein zivilisatorisches Strafgericht oder gar als eine apokalyptische Situation. Und dieses Wachstum, diese 30 Jahre in den 150 Jahren hinter uns, das ist ein Geschenk, das wir errungen haben. Und dieses Geschenk liegt wie eine Paketbombe irgendwo und niemand wagt, das aufzutun und zu schauen, was das für einen Sinn macht, dass wir ein solches Geschenk bekommen haben, wie wir das nutzen können.
Sie schreiben ja auch nicht mehr der frühe Tod verlange nach Trost heutzutage, also schon schlimmerweise kommt es ja manchmal vor, aber in der Regel nicht mehr, sondern der späte Tod rufe nach Sinn.
Da muss ich etwas noch vorausnehmen, dass ich meine, dass dieses Gebäude der Weltreligionen, insbesondere der monotheistischen Religionen mit ihrem supranaturalistischen Weltbild, um das mal etwas technisch auszudrücken, mit der Zwei-Welten-Lehre, dass es ein Jenseits gibt und ein Diesseits gibt, dass dieses Weltbild oder diese Weltanschauung entstanden ist über dem zu frühen und jähen Tod. Der unzeitige Tod war ein großes Leid für die Menschen. Und dieses große Leid, mit dem hat man versucht, ins Reine zu kommen, indem man versprochen hat, dass es nach dem diesseitigen Leben ein jenseitiges Leben geben wird, wo vollendet werden kann, was unvollendet gestorben ist oder getötet worden ist im diesseitigen Leben. Jetzt haben wir die ganz neue Situation, dass die Menschen gleichsam ewig lang leben. Und da fällt, das ist eben die Vorfrage, die für mich sehr wichtig ist, da fällt eventuell der Nährboden für diese ungemeinen, großartigen Konstruktionen der Weltreligionen, insbesondere des Christentums, wo der Tod der Sünde sold ist, weg. Also der späte Tod verlangt insofern nach einem Sinn, wenn die Menschen jetzt nicht ewig lange, aber sehr viel länger leben als früher, dann stellt sich die Frage, ob all das, was in einem jenseitigen Leben den Menschen versprochen oder angedroht wurde, die Bilanzierung, das Fegefeuer, die Abrechnung, das ins Reine kommen und Beichten vor sich selber, so eine Art Selbstbeichte, was man falsch gemacht hat, auch was man richtig gemacht hat, dass diese Möglichkeit nun in diesem diesseitigen Leben, in diesem gewaltigen neuen Zeitfenster, das sich aufgetan hat über die 30 gewonnenen Jahre, für jeden, also massenhaft im Prinzip möglich ist. Jetzt werde ich häufig gefragt, ja, aber die Leute, die denken ja nicht darüber nach, die machen ja keine Bilanz oder so. Dann sage ich immer dasselbe. Wenn man älter wird, hat man häufig schlaflose Nächte, schlaflose Stunden. In diesen Stunden und Nächten denken alle, oder ich nehme mal an, auch eine Vermutung, alle über das, was hinter ihnen liegt. Sie erinnern sich an das, was hinter ihnen liegt, und damit geschieht automatisch etwas ganz Neues in der Geschichte, was für die Menschen, die früh gestorben sind, überhaupt nicht möglich war.
Ist dieses Bilanzieren können, dieses sich erinnern können, eben die lange Erzählung vom Leben, die erstmal so lang ist, ist das der Sinn, den Sie meinen?
Ich kann ja nicht nur von meinen Erlebnissen und Erfahrungen ausgehen, wo es in der Tat so ist, dass dieses Bilanzieren etwas immer Wichtigeres wird in meinem Leben, sondern in der Literatur über die Alterskrankheiten, über Demenz und über Alzheimer öffnet sich ja auch ein ganz anderes Fenster. Es ist ja irritierend zu lesen, etwa im Arno Geigers Buch »Der alte König im Exil«, wie er zu zeigen versucht, wie nicht wenige Bücher über Alzheimer unterdessen, auch von Jonathan Franzen, das Gehirn meines Vaters, dass sie zu zeigen versuchen, dass die Verlängerung des Sterbens bei Demenz und bei Alzheimer sogar einen Sinn haben könnte darin, dass man Beziehungen mit seinen eigenen Kindern, vielleicht mit seiner Partnerin oder dem Partner, in einer ganz neuen und bislang unmöglichen Art und Weise ins Reine bringen kann. So schreibt der Arno Geiger, wenn ich mich recht erinnere, auch der Jonathan Franzen, dass sie zum ersten Mal ihren Papa berühren konnten überhaupt, als sie krank waren, und dass der Vater und Sohn diese schwierige Beziehung in einer ganz anderen Weise jetzt neu gesehen werden und neu vonstatten geht bei diesen Kranken. Wenn wir den Übergang wagen zum Normalsterblichen, der diese Krankheiten sieht, kennt, aber nicht hat, dann bietet die Verlängerung des Lebens, die ungemeine Verlängerung des Lebens, ebenso die Möglichkeit, wie beim langsamen Sterben, viele Dinge zu richten und ins Reine zu bringen, die man in der bisherigen Geschichte, wo man mit 45, 40 oder gar 35 gestorben ist, nicht richten konnte. Und dieser Sinn, der wird auch verdunkelt, daher, weil die Menschen meinen, das Altern sei ein Riesenproblem und keine Chance, und insbesondere das Sterben biete keine Sinndeutung, man müsste einen Subitotod erleiden, das Schönste wäre es, am Morgen tot im Bett zu erwachen, statt sich zu fragen, inwiefern gerade die Alzheimer-Kranken und die Demenzkranken uns etwas vorleben, nämlich einen langsamen und natürlichen Tod, der auch, das ist der Sinn, ein langsames und sukzessives Abschied nehmen von den Lieben, von den Verwandten, von der Welt insgesamt ermöglicht. Ich bin immer wieder erstaunt, dass zwar der Kohelet immer wieder zitiert wird, es gibt eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben. Wir haben einen großen Widerspruch in unserer Gesellschaft, weil man davon ausgeht, dass es eine Zeit zu leben gibt, aber im Prinzip die Leute alle möglichst schnell sterben wollen. Und dieses Paradox muss auch einmal wirklich überdacht werden. Und man muss sich fragen, inwiefern gerade dieses verlängerte Leben, das wir haben, nicht völlig andere und neue Möglichkeiten bietet, auch das Weggehen von dieser Welt anders zu gestalten.
SRF 2 Kultur mit Kontext zum Thema die Eroberung des Alters. Ich bin im Gespräch mit dem emeritierten Soziologieprofessor Peter Groß. Anlass ist sein in vielen Punkten überraschendes Buch mit dem Titel »Wir werden älter, vielen Dank, aber wozu?« Werfen wir einen Blick auf die Weltbevölkerung, die explodiert nämlich. Und woanders stirbt man deutlich früher als bei uns. Immerhin beträgt das Durchschnittsalter der Weltbevölkerung 30 Jahre, so las ich bei Ihnen, Peter Groß, bei uns 80 Jahre. Und dazu haben Sie ja auch eine dezidierte Meinung.
Also erstens einmal gehe ich davon aus, dass die demografische Evolution bei uns von einer Gesellschaft mit vielen Kindern und tiefer Lebenserwartung zu einer demografischen Situation geführt hat, wo wir wenig Kinder und eine hohe Lebenserwartung haben. Ich persönlich erachte das als das vorderhand letzte, möglicherweise auch beruhigendste Stadium der demografischen Evolution. Und zwar darum, weil ich erstens es gut finde, dass wir weniger Kinder haben als beispielsweise in Ländern der Dritten Welt, in Afrika, in Asien, im Nahen Osten und in Teilen von Südamerika. Ich komme gerne darauf zurück. Warum? Zweitens erachte ich es als eine großartige Situation, dass heute nicht mehr nur zwei, sondern häufig drei, gelegentlich vier Generationen und vielleicht bald fünf Generationen zusammen ein vielstimmiges Konzert der kulturellen Erinnerung anstimmen. Und der dritte Punkt, nie in der bisherigen Geschichte, auch das ist ein großer Vorzug unserer demografischen Situation und daher rührt es auch, dass wir weniger Kinder haben. Nie in der bisherigen Geschichte konnten die Ehepaare, die Frauen und die Männer miteinander entscheiden darüber, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Das darf man nicht vergessen, dass in einer Gesellschaft, die alles der Entscheidung des Einzelnen überlassen will, dass man dann auch das Kinderhaben dieser Entscheidung überlassen kann und dass die demografische Entwicklung, die Bevölkerungsstruktur, die wir jetzt haben, eigentlich nichts anderes ist als der Ausdruck millionenfacher Entscheidungen von jungen Leuten, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Gerne kann ich noch die Vorteile der wenig Kinderländer schildern. Also wenig Kinder heißt ja zunächst, die Kinder sind heute Wunschkinder. Kinder sind eine Art lebendes Gold. Ökonomisch ausgedrückt sind Kinder darum viel wert, weil sie weniger sind. Übrigens habe ich gerade gelesen im Neuen Stern, im Kiosk, da stand doch eine Titelgeschichte in etwa mit dem Titel »Nie gab es so viele Stellen, so viele Möglichkeiten für die jungen Menschen wie heute in Deutschland. Nutzen wir sie?« So, und jetzt kann ich einmal fragen, warum gibt es diese vielen Möglichkeiten und diese vielen Stellen? Weil wir weniger Kinder haben, weil wir weniger Jugendliche haben. Bei uns bewerben sich auf 70.000 Lehrstellen 60.000 junge Leute. Wenn Sie in der Sahelzone, in Südafrika, in Brasilien oder in Indien fragen, wie viele Leute sich nur auf einen Studienplatz bewerben, sind es Hunderte. Es ist eine ganz andere Konkurrenz da, um die Stellen, um einen Platz im Leben zu finden etc. Ich würde offensiv sagen, die jungen Menschen sollten froh sein in unserer Gesellschaft, dass sie so wenig sind. Es geht ihnen viel besser, wenn sie wenig sind, als wenn sie viele wären. Was die Vielheit bedeutet, hat man ja sehr schön sehen können an diesem Film Slumdog Millionaire, der die indischen Verhältnisse, insbesondere was die Kinder betrifft, darstellt. Wichtig ist mir, nachdem ich ja selber in einer vielköpfigen Familie aufgewachsen bin und immer gesehen habe, wie die Eltern gewissermaßen ihre Zuneigung aufspalten mussten auf viele Kinder, dass heute nicht nur die Erbquote wächst, was die Kinder betrifft, sondern auch die Zuneigungsquote. Die Zuneigungsquote insofern, als die Zuneigung der Eltern, manchmal geht das dann fließend über in eine Art Overprotection für diese Wunschkinder, dass sie ganz heftig und neuartig intensiv ist im Vergleich zu der Zuneigung, die wir bekommen haben. Natürlich steigt auch die Sorgenquote, was die Kinder betrifft. Eine ältere Dame hat mir letztens gesagt, das fand ich ganz hübsch, die Sorgen mit meinen Kindern haben erst aufgehört, als sie auch im Altersheim waren. Sie konnte das auch wieder nur sagen, weil heute ja im Prinzip zwei Generationen im Altersheim sind. Und früher die Großelterngeneration ziemlich schnell verschwunden ist, früh gestorben ist und man darum in diesem Sinne auch keine Altersheime wie heute brauchte.
Wäre es denn was, wenn jetzt, sagen wir mal, überall auf der Welt, was ja noch nicht der Fall ist, es weniger Kinder gäbe, die dann auch bessere Chancen hätten und im Gegenzug immer mehr alte Menschen? Ist das eine Perspektive?
Die Zukunft wird es weisen, und zwar darum, weil ja die Weltbevölkerungen, um das einmal so zu sagen, alle auf eine Situation zusteuern wollen, wie wir sie haben. Und ich persönlich gehe da von meiner eigenen Erfahrung aus, dass ich bin jetzt 7 Jahre pensioniert, dass das Leben schon ganz schön beruhigt ist. Dass der Ruhestand in der Tat auch ein Ruhestand ist, trotz meinen vielen Sachen, die ich noch unternehme, dass er, wenn ich 80 bin, noch ruhiger wird. Dass also ich gewissermaßen meinen Enkelkindern und meinen Kindern die Hand beruhigend auf die Schulter lege. Und wenn man das verallgemeinert, dann kann man sich doch fragen, ob die Zunahme der älteren Menschen in unserer Gesellschaft eine Zunahme der Schwere der Hand bedeutet, die sich schützend über die Jungen gewissermaßen legt. Und die sagt und immer wieder betont, dass der Stress, das Schnelle, das Schleunige, das Flexible und das Mobile eine Form des Lebens ist, aber dass die andere Form des Lebens, der Abstieg, das Vergehen, das Gehen von dieser Welt eben etwas anderes bedeutet. Und von daher, je mehr ältere Leute wir haben, desto mehr Beruhigung, beruhigte Bevölkerungen wir eventuell auch haben.
Danke, Peter Groß. Ich finde das jetzt eigentlich noch ein schönes Schlusswort mit dieser schützenden Hand auf der Schulter, individuell, aber auch gesamtgesellschaftlich gesehen. Der emeritierte Soziologieprofessor und Autor Peter Groß war zu Gast in Kontext zum Thema Die Eroberung des Alters und hier noch die Angaben zu seinem Buch. Peter Groß, Wir werden älter, vielen Dank, aber wozu? Das Buch ist im Herder Verlag erschienen. Am Mikrofon war Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.